Ja, ich grüße Sie, einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde gern zum Abschluss der Vorlesung mit Ihnen nochmal zurückkommen auf die Fragen ganz am Anfang der Vorlesung. Wir haben uns nämlich in der Vorlesung damit beschäftigt, im ganzen Semester damit beschäftigt, Funktionen zu optimieren. Und im Allgemeinen haben wir uns direkt von Anfang an auf die Frage zurückgezogen, wie können wir ein lokales Minimum einer Funktion bestimmen. Wir haben uns überlegt, dass das oft sehr, sehr sinnvoll ist. Oft reicht es schon, ein lokales Minimum zu haben. Denken Sie zum Beispiel an irgendeinen Produktionsprozess, den Sie optimieren möchten. Sie möchten ein besseres Produkt herstellen oder ein genauso gutes Produkt zu einem geringeren Preis herstellen. Und wenn Sie dann in einem lokalen Minimum gelandet sind, also dann ist überhaupt schon jeder Schritt Ihres Optimierungsalgorithmus, macht das Produkt entweder besser oder billiger zu produzieren. Das heißt, jeder Schritt des Optimierungsalgorithmus ist schon mal etwas, was Ihrem Kunden, einer Firma Geld spart oder was dafür sorgt, dass die Produkte besser werden, die Autos sicherer werden, die Menschen in den Autos, wenn sie Unfälle bauen, besser überleben, die Umwelt besser geschont wird, weil das Auto weniger Sprit verbraucht. Also jedes einzelne Verbessern des Zielfunktionalswertes ist typischerweise schon eine gute Sache. Und wenn Sie es dann auch schaffen, in ein lokales Minimum reinzukommen, dann heißt das, dass Sie zumindest durch kleine Schritte am bestehenden Design, also wenn Sie von dem bestehenden Design ausgehen und sich nicht zu sehr verändern, dann geht es auch nicht besser als dieses Design. Das ist, wenn Sie so wollen, können Sie das als einen gewissen Schutz gegenüber Mitbewerbern interpretieren. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Auto gebaut, was in einem lokalen Minimum ist, was den Spritverbrauch angeht, dann kann nicht irgendeine andere Firma daherkommen, Ihr Auto kopieren, die Außenspiegel minimal anders anlegen, die Dachform minimal anders machen und schon ein Auto haben, was noch besser ist als das, was Sie haben. Das heißt, ganz oft ist man in der Praxis schon glücklich mit lokalen Minima. Aber natürlich gibt es auch viele Fragen, wo man wirklich das globale Minimum gerne hätte. Und deswegen der ganz kurze Kapitel 4, letzte Vorlesung dieses Semesters. Was machen wir bei Fragen der globalen Optimierung? Und wir haben ein Beispiel in der Vorlesung, haben wir tatsächlich schon gesehen, wo uns die globale Optimierung geglückt ist, nämlich bei den linearen Problemen, bei linearen Zielfunktionen unter linearen Nebenbedingungen, linearen Gleichungs- und Ungleichungsnebenbedingungen. Da haben wir es tatsächlich geschafft, ein globales Minimum zu finden. Ansonsten haben wir das nicht geschafft. Typischerweise sind wir entweder ausgegangen von dieser geometrischen Idee von Abstiegsverfahren, Gradientenverfahren. Das heißt, wir starten irgendwo bei einem Anfangsparameterwert und dann laufen wir bergab bezüglich der Zielfunktion. Und damit ist anschaulich schon irgendwo klar, mit diesen Ideen kommen wir nur in ein lokales Minimum rein. Denn sobald wir in dem lokalen Minimum sind, geht es ja nicht mehr weiter bergab. Das heißt, aus diesem lokalen Minimum kommen wir nicht mehr raus. Also diese ganze Idee der Abstiegsverfahren wird uns immer nur lokale Minima liefern. Umgekehrt, die andere Idee, große Idee, die wir verwendet hatten, war dieses Umformen von einem Optimierungsproblem in ein Gleichungsproblem, entweder mit der Gradient gleich Null-Bedingung im unrestringierten Fall oder mit den Karusch-Kunczuk-Bedingungen im restringierten Fall. Und auch das war was am lokalen Optimum hing, denn schon bei einem lokalen Optimum sind ja immer diese Geschichten notwendige Bedingungen gewesen. Das heißt, Gradient gleich Null gilt schon an jedem lokalen Minimum, sogar noch an mehr Punkten als nur an den lokalen Minima. Das heißt, auch wenn wir über den Weg gehen, den Gradienten gleich Null, also Punkte mit Gradient gleich Null bestimmen zu wollen, auch dann sind wir wieder nur in dem Fall, wo wir nur lokale Minima finden können. Was können wir denn ganz naiv machen bei der globalen Optimierung? Also angenommen, wir haben jetzt eine allgemeine Funktion f von x, die minimiert werden soll. Bleiben wir ruhig erstmal wieder im unrestringierten Fall, also unter der Nebenbedingung, dass x irgendein Vektor im r hoch n ist. Wie könnten wir schaffen, diese Funktion wirklich global zu minimieren, ohne jetzt spezielle Annahmen zu treffen, also dass f von x zum Beispiel eine lineare Funktion wäre unter linearen Nebenbedingungen, wo wir dann wirklich ganz viel Struktur hätten. Im allgemeinen Fall kann es ja ganz viele lokale Minima geben und auch vielleicht mehrere globale Minima. Also die Funktion könnte ja so aussehen und dann hätten wir natürlich das Problem, wir wissen, mit Gradientenabstiegsverfahren, mit Gradient gleich Null, haben wir keine Chance, die globalen Minima zu finden. Und was würden Sie machen, wenn ich Ihnen eine Funktion hinschreiben würde? Sie sind irgendwo im Arbeitsalltag, da haben eine Funktion gegeben, entweder als eine Vorschrift, irgendein Polynom, vielleicht irgendwelche Terme drin, die Sie kennen, oder aber Sie haben ein Programm gegeben, was Ihnen zu jedem x, zu jedem Vektor im r hoch n eben entsprechend den Zielfunktionalswert ausgeben kann. Nun, das Erste, was Sie wahrscheinlich machen würden, wäre, wenn Sie das globale Minimum suchen, Sie würden genau das machen, was ich hier gemacht habe. Sie würden die Funktion nämlich einfach zeichnen. Sie würden sich die Funktion einfach plotten lassen. Und dann würden Sie ja mit bloßem Auge schon mal sehen, ja, die globalen Minima sind wahrscheinlich hier. Mit bloßem Auge sehen Sie die globalen Minima schon ungefähr. Und dann könnte man sich ja immer noch überlegen, ob man sich hier in dem Bereich das nochmal vergrößert plottet, um entsprechend hier mit einer größeren Genauigkeit auch wirklich das globale Minimum zu finden. Das heißt, die ganz naive globale Lösung von so einem Minimierungsproblem, die sähe einfach so aus, wir plotten uns f von x und ich schreibe das mal so in Anführungsstrichen und sehen das Minimum. Naja, und was haben wir dabei systematischer gemacht, wenn wir sagen, wir sehen das Minimum? Nun, plotten bedeutet letztlich im Computer, Sie wählen sich ganz viele Punkte. Sie wählen sich ja ein großes Gitter, was Ihnen zum Beispiel die reelle Achse approximiert, irgendwo in einem beschränkten Intervall. Und dann werten Sie die Funktion an ganz vielen Punkten aus. Und dann zeichnen Sie die Funktion in ganz vielen Punkten. Entweder als einzelne Punkte oder vielleicht verbinden Sie die noch mit einem linearen Spline oder vielleicht verbinden Sie die noch interpoliert. Aber letztlich, was passiert ist, Sie werten die Funktion an ganz vielen Punkten aus. An den Punkten kennen Sie dann die Funktion und Ihre naive, kanonische Näherung für ein globales Minimum wäre zu sagen, wir werten die Funktion an ganz vielen Punkten aus und wir nehmen den kleinsten der Zielfunktionalswerte, die da rauskommt. Das wäre erstmal das Naivste, was man machen würde, was aber bei niedrigdimensionalen Funktionen wunderbar funktioniert. Also wenn ich Ihnen eine eindimensionale Funktion gebe, dann geht das Plotten und das Sehen geht viel schneller, als wenn Sie da anfangen, das Gradientenverfahren oder Newton-Verfahren drauf zu implementieren. Wie könnte man das ein bisschen systematischer aufschreiben? Und wenn wir das Ganze asymptotisch uns vorstellen, was würde man machen? Wie könnte man jetzt in das Minimum immer genauer drankommen? Nun, dann wird man sich nicht mit einer endlichen Menge von Zahlen zufrieden geben, sondern man könnte sagen, man nimmt sich ein Computerprogramm, das soll an immer mehr Stellen die Funktion auswerten und immer von allen schon ausgewerteten Stellen soll jeweils das globale Minimum zurückgegeben werden. Dann würden wir auf die Art und Weise eine Folge konstruieren, die zumindest anschaulich wahrscheinlich gegen das globale Minimum konvergiert. Überlegen wir uns, dass das tatsächlich klappt. Also Algorithmus 13 wäre naive, triviale, globale Optimierung. Angenommen, wir haben eine Funktion gegeben und wir werden gleich zeigen, dass das Ganze funktionieren wird für jede stetige Funktion f im r hoch n. Nach R zum Auswerten brauchen wir erstmal keine Differenzierbarkeit. Stetigkeit werden wir nicht drum rumkommen, denn wenn wir an irgendeinem Punkt nicht ausgewertet haben, sondern nur in der Nähe des Punktes, dann könnte, wenn die Funktionen unstetig sind, an dem Punkt ja noch ein ganz niedriger Funktionswert sein. Also dass wir überhaupt mit endlich vielen oder abzählbar vielen Funktionsauswertungen nah genug drankommen ans globale Minimum, wird wahrscheinlich Stetigkeit der Funktion fordern. Nun, dann müssen wir uns entscheiden, an welchen Punkten werten wir die Funktion aus. Naheliegend wäre hier zum Beispiel ein äquidistantes Gitter zu nehmen und dann die Distanz immer kleiner zu machen. Vielleicht, wenn wir das Ganze auf ganz R haben möchten, vielleicht dabei gleichzeitig noch immer weiter nach außen zu gehen. Also was wir letztlich sicherstellen müssen, ist, dass wir an jeden Punkt beliebig nah drankommen mit unserer Auswertungsfolge. Das heißt, wir wählen uns eine abzählbare dichte Teilmenge. Von Zahlen qm des r hoch n. Wir wissen, die gibt es immer im r hoch n. Wir können zum Beispiel q hoch n nehmen, die rationalen Zahlen hoch n. Das wäre eine dichte Teilmenge, die abzählbar ist, nehmen entsprechende Abzählung auf den rationalen Zahlen und hätten auf die Art und Weise eine abzählbare Menge von Punkten. Und jetzt laufen wir die eben durch. In xk sagen wir immer, soll unsere aktuell beste iterierte sein, also xk soll gerade der aktuell beste Wert sein, der Wert, den wir kennen, der den niedrigsten Zielfunktionalswert hat. Also starten wir mit x1 gleich q1 und dann laufen wir in einer Vorschleife alle Werte unserer abzählbaren dichten Teilmenge durch, vergleichen immer, ist der nächste Wert f von qk plus 1, ist der noch besser als der Wert, der beste Wert, den ich bisher kenne, in xk ist immer der beste bekannte Wert drin, ist der nächste Wert dieser abzählbar dichten Teilmenge noch besser, dann nehmen wir den als xk plus 1. Und falls nicht, bleiben wir bei dem besten Wert, den wir bisher kennen. Also ansonsten bleibt xk plus 1 gleich xk. Und dann hätten wir also mit diesem Pseudocode uns eine Folge konstruiert von Zahlen, die offensichtlich immer besser werden. Also immer, wenn wir das x ersetzen durch eine neue Zahl, dann deswegen, weil wir einen Punkt gefunden haben mit noch niedrigerem Zielfunktionalswert. Und wir würden erwarten, dass im Limes, dass wenn wir diese unendlich vielen Zahlen durchprobiert haben, dass wir wahrscheinlich auch immer näher drankommen an das globale Minimum. Und das können wir tatsächlich ganz rigoros formulieren, ähnlich wie wir das bei dem Präkonvergenzresultat hatten, unseres Gradientenverfahrens, also Lemma 4.1. Angenommen, unsere Funktion f von r hoch n nach r, die wäre stetig. Dann hat die von Algorithmus 13 erzeugte Folge xk, die erfüllt die folgenden Eigenschaften, im Wesentlichen das, was wir von dem Gradientenverfahren kennen. F von xk plus 1 ist immer mindestens genauso gut wie f von xk. Ein Gleich kann hier natürlich auch vorkommen, denn wir setzen ja xk plus 1 gleich xk, wenn, falls der nächste Punkt aus unserer absehbaren dichten Teilmenge von unserer Punktewolke, auf denen wir durchsampeln, wenn das nicht besser geworden ist, dann bleiben wir einfach mit xk plus 1 gleich xk. Nun, die Folge muss sicherlich nicht konvergieren. Stellen Sie sich zum Beispiel dieses Beispiel vor, was wir da oben an der Tafel haben. Und jetzt wähle ich meine absehbare dichte Teilmenge so, dass die immer zwischen diesen beiden globalen Minima hin und her springt und dann zwischen diesen beiden tiefsten Tälern immer was hat, was hin und her springt und sich dabei gleichzeitig bei beiden Tälern dem niedrigsten Punkt annähert, dann macht unsere Folge xk das natürlich auch mit. Und das heißt, ich würde hin und her springen zwischen diesen beiden globalen Minima, die es da gibt, also zwischen Folgen, die sich diesen globalen Minima annähern. Ähnliches hatten wir aber ja auch schon bei unseren lokalen Optimierungsmethoden. Typischerweise konnten wir auch für das Gradientenverfahren unsere Zusatzbedingungen nicht zeigen, dass die Folge konvergiert, sondern nur, dass jeder Häufungspunkt ein Punkt ist, der Gradient gleich 0 besitzt. Und so ist es hier auch. Jeder Häufungspunkt von unserer Folge xk ist ein globales Minimum von klein f. Ja, und die Zusatzbedingungen, die wir also brauchen, damit das Ding tatsächlich, damit wir da wirklich klassische Konvergenz haben, damit wirklich die Folge konvergiert, da müssten wir sicherstellen, dass es einen Häufungspunkt gibt und wir müssten sicherstellen, dass es nur einen Häufungspunkt gibt. Wir haben gezeigt, wenn eine Folge nur einen Häufungspunkt hat, im Wesentlichen, dann konvergiert sie wirklich gegen diesen Punkt. Ja, und das geht genauso, wie wir das gehabt haben beim Gradientenverfahren, als wir das da diskutiert haben. Die Bedingung A sorgt dafür, dass wir Niveauflächen nicht mehr verlassen. Das heißt, wenn wir einmal in einer Niveaumenge drin sind, wenn unsere Zielfunktional einmal unter ein gewisses Niveau gefallen ist, dann fällt das immer weiter mit der Folge. Das heißt, wenn unsere Funktion so ist, dass zum Beispiel alle Zielfunktionalswerte, die kleiner gleich 1 sind, dass das nur in einer beschränkten Menge vorkommt, sehr stetig, also kommt es auch nur in einer abgeschlossenen Menge vor, das heißt, es wäre eine kompakte Menge, dann würde also diese Folge komplett in dieser kompakten Menge, wo Zielfunktionalswert kleiner gleich 1 ist, verlaufen. Das heißt, die hätte automatisch einen Häufungspunkt. Alle Häufungspunkte wären globale Minima. Das heißt, wenn außerdem sichergestellt ist, dass die Funktion nur ein eindeutiges globales Minimum besitzt, dann würde diese Folge komplett konvergieren. Also insbesondere, genau wie im Teil über die nichtlineare, die lokale Optimierung, insbesondere konvergiert die Folge xk, falls die folgenden beiden Zusatzbedingungen erfüllt sind. Die Niveauflächen von f beschränkt sind, denn das bedeutet, wir verlassen mit unserer Folge nie mehr die Niveaufläche, die wir zu f von x0 gehabt haben. Und wenn außerdem sichergestellt ist, dass das globale Minimum eindeutig ist, dann sagt uns die erste Bedingung, es gibt Häufungspunkte, die zweite Bedingung, der Häufungspunkt ist eindeutig. Das heißt, unter den Bedingungen hat das xk tatsächlich genau den einen Häufungspunkt. Jede Teilfolge besitzt eine konvergente Teilfolge, die alle gegen den gleichen Grenzwert gehen. Und dann hatten wir einen Hilfssatz im ersten Teil der Vorlesung, der uns gesagt hat, dass dann die komplette Folge konvergiert. Ja, der Beweis ist ganz einfach. Wir brauchen keine große Theorie, wir haben nichts angewandt, außer dass wir eine stetige Funktion haben, die wir auf einer absehbaren Teilmenge durchsamplen. Und Teil A, dass wir uns nicht verschlechtern mit unseren xk plus 1, ist trivial. Das haben wir ja so gewählt. Also wir wählen das xk plus 1 ja sonst gleich xk, wenn wir uns sonst verschlechtert hätten. Nun, um b zu zeigen, mussten wir also zeigen, jeder Häufungspunkt ist ein globales Minimum. Also sei x ein Häufungspunkt und Häufungspunkte sind limitees konvergenter Teilfolgen. Die schreiben wir so im ersten Teil der Vorlesung, dass wir sagen, wir haben hier eine unendliche Teilmenge der natürlichen Zahlen und mit der als Indexmenge die xk's, wo wir die kleinen k's aus groß k's gewählt haben, die würden gegen das x konvergieren, also x ein Häufungspunkt, Limes einer konvergenten Teilfolge von unseren xk's. Wir müssen zeigen, dass das x dann tatsächlich ein globales Minimum ist. Also angenommen, das wäre nicht der Fall. Annahme, es existiert ein y mr hoch n, sodass f von y noch kleiner wäre als f von x. Das ist also, wenn unser x kein globales Minimum wäre. Nun, jetzt wissen wir haben eine dichte Teilmenge, auf der wir samplen. Also auf einer dichten Teilmenge werten wir unsere Funktion aus. Das y muss nicht unbedingt in dieser dichten Teilmenge drin liegen, aber die dichte Teilmenge liegt dicht. Das heißt, wir kommen an das y zumindest beliebig nah dran. Also wir kommen an das y ganz, ganz furchtbar nah dran und auf der anderen Seite ist das f aber stetig. Also wenn das f von y kleiner ist als f von x, dann ist f von Werten, die ganz, ganz nah dran sind an y, ist auch kleiner als f von x. Machen wir das Ganze ordentlich. Also f stetig bedeutet, es existiert eine kleine Kugel mit Radius epsilon größer 0, sodass auch wenn wir einen Punkt f von Eta wählen statt f von y, wir immer noch kleiner sind als f von x. Für alle Etas in der kleinen Kugel um y herum. Und da die Folge der QMs dicht liegt, im r hoch n, bedeutet das, wir kommen in jede Kugel rein, in jede offene Menge kommen wir rein. Das heißt, es gibt mindestens ein QM, was in dieser Kugel um y herum drin liegt. Also es existiert ein QM mit QM liegt in dieser Folge. Und das heißt insbesondere, also dass f von QM echt kleiner ist f von x sein muss. Ja, und wenn wir aber zurückgucken in unsere Konstruktion, wir haben die QMs, die haben wir uns ja immer angeguckt, haben geguckt, ist das QM, ist das besser als das, was ich bisher kannte in meinen Xen? Und wenn es besser war, dann habe ich dieses Q genommen. Das heißt, mit trivialer Induktion folgt aus unserem Algorithmus, dass sobald unser k, was hier ist, sobald das an einem QL vorbeigekommen ist, ist das f von xk ist immer besser als jedes f von QL, sobald das k an dem L vorbeigekommen ist, denn dann wurde ja einmal mit dem QL verglichen und es wurde das QL genommen, wenn es besser war und danach immer nur durch bessere Werte ersetzt. Also nach Konstruktion gilt aber mit trivialer Induktion aus unserer Vorschrift des Algorithmus, dass f an der Stelle XL immer mindestens so gut ist wie Q an der Stelle XL, denn dann haben wir das ja genommen. Und insbesondere sind wir irgendwann besser als das QM, denn wir haben hier ja geguckt, ist das QK plus 1 kleiner als f von XK, dann haben wir es als XK plus 1 genommen. Das heißt, an der Stelle XM haben wir das QM genommen, wenn es besser war, danach nur bessere Sachen ersetzt. Das heißt, für alle L größer gleich M ist f von XL besser als f von QM. Ja, und damit sind wir aber mit dem Limes der f von XLs, mit dem Limes auch sämtlicher Teilfolgen. Also das erfüllt dann auch natürlich die Teilfolge für alle L aus der Menge groß K, sobald die Ls größer gleich M sind. Und damit erfüllt das auch der Limes dieser Teilfolge XLs. Also das bedeutet, dass dann auch unser f von X kleiner gleich f von QM sein muss. Und das ist ein Widerspruch zu dieser Geschichte hier. Das heißt also, es kann so ein Y nicht geben und das bedeutet, wir haben mit dem x tatsächlich unser globales Minimum gefunden. Ja, jetzt könnte man sich fragen, warum habe ich diese Vorlesung überhaupt gelesen? Warum sind wir nicht damit gestartet am Anfang des Semesters und haben dann also nach, was haben wir jetzt, 20 Minuten die Vorlesung beendet? Denn wir sind hier ja mal mindestens so gut auf den ersten Blick wie das Gradientenverfahren. Also noch, natürlich noch viel, 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 viel besser. Wir haben ein Verfahren, das genauso wie das Gradientenverfahren präkonvergiert. Da haben wir ja ausführlich begründet, viel mehr können wir nicht erwarten als einen Algorithmus, der uns Werte immer besser macht und wo zumindest die Häufungspunkte irgendwo unsere lokalen oder hier sogar globalen Minima sind und unter relativ schwachen Zusatzbedingungen, nämlich dass unsere Folge nicht nach unendlich abhauen kann und dass er auch nicht hin und her oszillieren, alternieren kann zwischen verschiedenen globalen Minima, haben wir sogar, dass diese Folge richtig konvergiert. Das heißt, was Besseres gibt es eigentlich nicht. Wir haben mit diesem ganz, ganz einfachen Algorithmus haben wir etwas geschafft, was global konvergiert, das hängt nicht vom Startwert ab und wir konvergieren gegen ein globales Minimum und wir brauchen noch nicht mal irgendwelche weiteren Voraussetzungen an das F, wir brauchen nicht mal Differenzierbarkeit. Also sobald wir eine stetige Funktion haben, finden wir durch diesen ganz naiven Algorithmus, finden wir das globale Minimum auf eine konvergente Art und Weise. Das ist natürlich auf der einen Seite, das ist total großartig. Das ist genau das, was man gerne hätte. Also wir freuen uns natürlich, haben begründet, dass wir uns freuen, wenn wir dem Kunden ein lokales Minimum anbieten können, wenn wir irgendwie eine lokale Autokonstruktion bauen können, die gerade ein lokales Minimum ist, zum Beispiel des Spritverbrauchs, man durch kleine Änderungen man den Spritverbrauch nicht noch weiter senken kann. Aber es ist natürlich noch viel toller, wenn wir dem Kunden sagen können, hier ist das Auto, das verbraucht am wenigsten Sprit auf der ganzen Welt und es ist nicht möglich, ein Auto zu bauen, was noch weniger Sprit verbraucht. Ja, warum macht man in der Praxis trotzdem diese ganzen anderen Verfahren? Nun, das große Problem an der Sache ist, der Algorithmus funktioniert und konvergiert, aber er konvergiert natürlich unglaublich langsam. Denn was Sie in diesem Algorithmus machen müssen, ist, Sie müssen diese komplette dichte Teilmenge des R hoch n durchsamplen. Also letztlich probieren Sie jeden Punkt des R hoch n oder auf einer dichten Teilmenge, sagen wir Q hoch n, alle Vektoren mit rationalen Zahlen drin müssen Sie durchprobieren für diesen Algorithmus. Und das ist natürlich unglaublich aufwendig. Also Problem ist, Algorithmus 13 benötigt das Durchprobieren oder Sampling einer dichten Teilmenge. Und das ist extrem aufwendig. Und es wird vor allen Dingen noch viel aufwendiger, umso größer Sie das n treiben. Wenn Sie eine eindimensionale Funktion haben, ist das durchaus ein realistischer Algorithmus. Für eine eindimensionale Funktion, die Sie irgendwo, also wo die Funktionsauswertung nicht viel Zeit kosten, brauchen Sie kein Gradientenverfahren oder Newton-Verfahren, plotten Sie das Ganze und dann sehen Sie entsprechend, wo Ihr Minimum ist. Oder implementieren Sie das Verfahren und Sie kommen wirklich an das globale Minimum dran. Im zweidimensionalen, dreidimensionalen kriegen Sie das mit modernen Computern vielleicht auch noch hin, wenn Sie entsprechend länger warten. Gehen Sie irgendwie ins vierdimensionale, fünfdimensionale, dann wird schon heftig und dann fängt schon an, dass Sie sich immer, immer schnellere Computer wünschen, dass Sie schon anfangen, irgendwie Supercomputerzeit zu kaufen, wenn Sie es auf die Art und Weise machen. Gehen Sie noch höher und gehen Sie irgendwie ins sechs-, sieben-, achtdimensionale, klappt es nicht mehr, dann reicht Ihnen auch die Supercomputerzeit, die Sie gekauft haben, nicht mehr aus, um das Ganze zu optimieren. Das heißt, wir kommen ganz, 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 ganz schnell, also für große n ich schreibe Ihnen das so salopp als Faustregel hin, für große n, und um zu zeigen, dass die n nicht wirklich groß sein müssen, also sowas wie n größer als 5, ist schon extrem groß für so einen Algorithmus. Und der Hintergrund ist natürlich der, dass die dichten Teilmengen, die wachsen unglaublich an mit höherer Dimension. Also natürlich mathematisch gesehen bleiben die alle abzählbar unendlich. Aber wenn Sie sich überlegen, wie viel müssten wir nehmen, um mit einer gewissen Genauigkeit für den Algorithmus dran zu kommen. Also tun wir so, als wäre erstmal alles auf einem beschränkten Gebiet. Das wird natürlich genauso gehen, wenn wir einfach irgendein beschränktes Intervall haben oder mehrdimensionalen ein Produkt aus beschränkten Intervallen, irgendeinen beschränkten Würfel, dann könnten wir natürlich genau den gleichen Algorithmus nehmen. Und dann müssten wir im Eindimensionalen, wenn wir unsere Gitter weiter, also wir legen ein äquidistantes Gitter rein, dann haben wir auf dem äquidistanten Gitter durchprobiert und dann würden wir auf die Art und Weise hoffen, dass wir an unser globales Minimum zumindest bis auf diese Gitterweite dran gekommen sind. Und wenn wir jetzt die Gitterweite halbieren wollten von unserem Algorithmus, dann würde uns das im Eindimensionalen bedeuten, wir müssten diese endlich vielen Zahlen, die wir da getestet haben für die Gitterweite, die müssten wir verdoppeln, die Anzahl der Punkte. Im Zweidimensionalen müssten wir unsere Anzahl der Punkte schon vervierfachen, um eine halbe Gitterweite hinzubekommen. Im Dreidimensionalen müssten wir sie verachtfachen, im Vierdimensionalen ver2 hoch 4-fachen, im Fünfdimensionalen entsprechend ver2 hoch 5-fachen. Das heißt, umso höher unsere Dimension ist, umso mehr Punkte kostet es uns, auf einer entsprechend dichteren Gitterweite durchzusampeln. Und das Ganze geht ganz, 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 ganz schnell, wird es unglaublich groß. Wenn wir denken, im Zehndimensionalen brauchen Sie schon ungefähr das 1000-fache an Punkten, um zur halben Gitterweite überzugehen. Also wenn Sie Ihre Gitterweite irgendwie ein paar Mal halbieren wollen, dann müssen Sie immer ein paar Mal Ihre Menge entsprechend vertausendfachen. Das heißt, das fliegt Ihnen ganz, ganz schnell um die Ohren. Man nennt es auch den Fluch der Dimension in der Numerik, dass eben dieses gitterbasierte Vorgehen in höheren Dimensionen mit der Dimension die Anzahl der Gitterpunkte exponentiell wächst. Das heißt, typischerweise ist Algorithmus 13 ist zwar wunderbar von den Konvergenzeigenschaften her, wunderbar in dem Sinne, dass es ein globales Minimum findet, aber einfach praktisch nicht durchführbar. Weil Sie in der Praxis, wenn Sie das machen würden, könnten Sie nur auf einem ganz, 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 ganz weiten Gitter durchprobieren und hätten damit kaum Aussage über Ihr globales Minimum. Nun, die Frage ist, geht es irgendwie besser? Können wir Algorithmus 13 beschleunigen? Auch das wieder so ein typisches Vorgehen in der numerischen Mathematik. Wir haben irgendein Problem, was wir lösen möchten. Wir überlegen uns erstmal naiv, anschaulich, wie können wir dieses Problem lösen? Probieren uns, sobald wir einen Algorithmus gefunden haben, der überhaupt das Problem erstmal löst, gehen wir im nächsten Schritt daran, wie können wir den Algorithmus schneller machen? Also können wir den Algorithmus irgendwie so abändern, dass der nicht unsere Funktion auf einer abzählbar dichten Teilmenge auswerten muss, sondern dass der irgendwie entscheiden kann, ich konzentriere meine Punkte da und da und ich muss eben nicht diese ganze abzählbare dichte Teilmenge durchprobieren. Nun, das Problem ist, das geht leider nicht. Im Allgemeinen, das ist das große Problem der globalen Optimierung. Sie können das globale Minimum nicht finden, ohne eine abzählbare dichte Teilmenge durchzuprobieren. Anschaulich, wenn Sie sich das überlegen, wieder dieses Bild hier oben, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben da an abzählbar vielen Punkten getestet, dann können Sie wirklich, also auf einer dichten Teilmenge getestet, dann haben Sie wirklich überall Punkte, überall getestet in der Funktion. Wenn Sie sich vorstellen, Sie lassen irgendeinen Bereich aus von dieser Funktion, dann könnte es ja sein, dass sich gerade in diesem Bereich das globale Minimum der Funktion verstecken kann. Andersrum gesagt, es könnte Ihnen ja jemand böswillig kommen, gibt Ihnen die Funktion, Sie sagen, wo Sie die auswerten. Nun, dann kommt der an und verändert die Funktion an Stellen, wo Sie sie nicht ausgewertet haben. Das sehen Sie nicht, weil Sie ja nur Funktionsauswertungen benutzen. Und das heißt, man könnte an dieser Stelle immer noch schnell ein globales Minimum nachträglich reinlegen und damit ein Beispiel konstruieren, für das wir mit dem Algorithmus versagt hätten, das globale Minimum nicht gefunden hätten. Das möchte ich mit Ihnen noch rigoros greifen, dieses Argument. Also warum geht es nicht anders? Warum kann man nicht besser sein im Allgemeinen als Algorithmus 13? Warum gibt es bei der globalen Optimierung keine andere Chance, als alle Punkte auszuprobieren? Dazu probieren wir das rigoros zu greifen, auf eine einfache, aber rigorose Art und Weise. Und wir sagen, Definition 4.2, wir definieren uns erstmal, was so ein Optimierungsalgorithmus alles darf. Und möchten dann probieren zu beweisen, es kann keinen Optimierungsalgorithmus geben, der nicht die Funktion auf einer dichten Teilmenge auswertet. Also wir sagen, ein Optimierungsalgorithmus A ist, ja, was ist so ein Optimierungsalgorithmus? Wenn wir uns den Algorithmus 13 angucken, nun, der kriegt eine stetige Funktion und macht aus der stetigen Funktion eine Folge, die gegen das globale Minimum konvergiert, zumindest im Sinne dieser Präkonvergenz. Also ein Optimierungsalgorithmus geschwungen A ist eine Abbildung von, sagen wir, den stetigen Funktionen auf R hoch N in den Raum der reellen Folgen. Nun, und was darf unser Optimierungsalgorithmus, wenn wir uns vorstellen, was könnten wir machen mit dem Computer? Natürlich können wir mathematisch definieren, das soll eine Abbildung sein, die soll diese stetige Funktion auf ihr globales Minimum abbilden. Das wäre eine mehr oder weniger wohl definierte mathematische Funktion, wenn wir nur die nehmen, die wirklich ein Minimum haben. Aber das ist natürlich nichts, was wir mit dem Computer implementieren können. Damit wir es mit dem Computer implementieren können, müssen wir sagen, was darf der Computer machen. Auf der anderen Seite wollen wir dem Computer aber natürlich alle Freiheiten lassen, denn wir wollen ja sagen, egal was man mit dem Computer machen würde, es geht trotzdem nicht. Also was ist das, wie bringen wir den Computer mit ins Spiel? Nun, der Computer kann die Funktion auswerten. Und wir können später sehen, dass wir das auch auf Auswertungen von Ableitungen mit zulassen können. Für den Moment bleiben wir einfach bei stetigen Funktionen und sagen, was der Computer machen darf, ist, er darf die Funktion auswerten und er darf nur diese Auswertung benutzen. Und was bedeutet er und wie fassen wir das, wenn wir sagen, er darf nur die Auswertung der Funktion benutzen? Nun, das bedeutet, wenn man ihm eine andere Funktion geben würde, die gleichen Auswertungen hat, dann müsste auch das Gleiche rauskommen. Also wir sagen, definieren das geschwungen A auf Auswertungen basiert, auf Funktionsauswertungen basiert. Wenn das, was A macht, nur von, bis zu abzählbar vielen, lassen wir also das bis unendlich immer gleich mit zu, wenn also das A nur davon abhängt, wie abzählbar viele Funktionsauswertungen von F aussehen. Aber welche Funktionsauswertungen das sind, das darf A natürlich selber entscheiden. Das heißt, das A darf selber entscheiden, das A kriegt irgendwelche Funktionsauswertungen und darf dann selber entscheiden, wo gucke ich weiter bei meiner Funktion nach. Also darf dann irgendwo magisch sagen, wenn ich weiß, meine Funktion hat hier den und den Wert, dann darf das A irgendwie probieren, denken Sie an zum Beispiel finite Differenzen zur Vorhersage von Ableitung, all solche Geschichten. Dann könnte dieser Algorithmus ja probieren, vorherzusagen, wie das die Funktion aussieht, interpolieren, extrapolieren und könnte auf die Art und Weise probieren, vorherzusagen, wo sitzt wahrscheinlich mein Minimum und könnte also das dann als nächsten Auswertungspunkt nehmen. Das darf A alles machen. Das heißt, was darf das A machen? Das A darf zu jeder Funktion klein f, die das A kriegt, muss eine abzählbare Menge von Auswertungspunkten, nennen wir die wieder QM, existieren, so dass das, was bei A rauskommt, wenn wir F einsetzen, nur davon abhängt, was das F an diesen Auswertungspunkten ist. Das heißt, wenn wir gar nicht F gegeben hätten, sondern ein G, was aber an diesen Auswertungspunkten genau denselben Wert hätte, dann darf der Algorithmus keine andere Information darüber benutzen. Das heißt, dann hätte der Algorithmus das Gleiche machen müssen. Das heißt, dann muss geschwungen A gleich F von F gleich geschwungen A von G sein für alle Funktionen G, die stetig sind. Und auf den Auswertungspunkten identisch sind. Und beachten Sie die Feinheit, an welchen Punkten ausgewertet wird, darf durchaus von dem F abhängen. Damit haben wir sichergestellt, dass unser Algorithmus, das wertet das F an ein paar Punkten aus, sagt damit neue Punkte voraus und so weiter. Aber wenn wir jetzt die Funktion abgeändert hätten an Punkten, die nicht zu den Auswertungspunkten gehören, hätte das unser Algorithmus überhaupt nicht gemerkt, hätte also weiterhin dieselben Werte gesehen. Das heißt, dann müsste genau das Gleiche bei rauskommen. Und wenn wir auf die Art und Weise unseren ganz allgemeinen Optimierungsalgorithmus gefasst haben, also der Optimierungsalgorithmus darf alles machen, der darf intern machen, was er will, interpolieren, extrapolieren, Ableitungen vorhersagen, egal was er macht, er hat keine Chance, das globale Minimum zu finden, es sei denn, er wertet an abzählbar vielen Punkten, an einer dichten Teilmenge aus. Also Lemma 4.3 sei A ein auf Funktionsauswertungen basierender Algorithmus, der für jede stetige Funktion eine Folge mit den Eigenschaften A und B aus Lemma 4.1 erzeugt. Dann muss A jede Funktion auf einer dichten Teilmenge auswerten. Das heißt, wir haben keine Chance, dass unsere Häufungspunkte globale Minima werden, es sei denn, wir haben wirklich überall nachgeschaut auf einer ganzen dichten Teilmenge. Und eine Kleinigkeit ist noch mit drin. Unsere Folge mit dem A und B, die hat natürlich immer sichergestellt, also was hier rauskommen könnte bei dem Auswertungsalgorithmus, das wäre natürlich auch, wenn Sie das Bild in der Mitte wieder angucken, wir könnten nach ins Unendliche hin, könnten wir immer niedrigere Werte haben. Das heißt, es kann auch immer sein, dass unsere Folge hier gegen unendlich einfach abhaut. Das heißt, die besitzt einfach gar keinen Häufungswert. Und einen Algorithmus zu konstruieren, wo die Folge einfach gar keinen Häufungswert besitzt, das ist natürlich auch trivial. Ich kann natürlich einfach einen Algorithmus angeben, der gibt als Folge zurück xk gleich k, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, die Folge haut einfach jedes Mal gegen unendlich ab, egal ob das was mit der Funktion den Minima zu tun hat oder nicht. Und dann erfüllt der Algorithmus diese beiden Eigenschaften A und B. Denn der wäre also, gut, ich müsste jetzt noch ein bisschen geschickter machen, sodass die Funktionswerte nicht noch kleiner gleich werden. Also das müsste noch sichergestellt werden, dass unsere Funktion zumindest nach außen hin unbeschränkt ist. Aber B ist damit immer trivialerweise erfüllt, indem ich einfach xk gegen unendlich laufen lasse. Das heißt, diese Geschichte, die der Algorithmus erfüllen muss, damit die Häufungspunkte wirklich globale Minima sind, muss nur dann erfüllt sein, wenn es auch Häufungspunkte gibt. Also dann muss der Algorithmus A jede Funktion für die von A erzeugte Folge einen Häufungspunkt besitzt. Auf einer dichten Teilmenge auswerten. Ja, das möchte ich Ihnen noch beweisen. Ich denke, es ist trotzdem ein guter Zeitpunkt, dass wir vor dem Beweis 5 Minuten Pause machen und ich wische mir die Tafeln so lange. Ja, also beweisen wir das Ganze. Warum kann unser Algorithmus das globale Minimum nicht finden, es sei denn, er guckt wirklich, er schaut wirklich überall nach. Also Beweis. Angenommen, wir haben eine Funktion f stetig auf dem r hoch n. Und wir hätten die zugehörige Folge wo f von a ausgewertet wird. Und Qn und die Folge, die rauskommt bei dem Algorithmus, die besitze einen Häufungspunkt. Also xk sei die von a erzeugte Folge. Und das Ding besitze einen Häufungspunkt x. Ja, dann ist die Frage, warum kann unser x-Dach, also wenn das x, also die Behauptung ist, das kann nur dann sein, dass das x-Dach immer globales Minimum ist, wenn diese Folge eine dichte Folge ist, also wenn der Algorithmus überall nachgeschaut hat. Also nehmen wir an, der Algorithmus hätte nicht überall nachgeschaut. Das heißt, wenn der Algorithmus nicht überall nachgeschaut hat, dann heißt das, diese Folge Qm, die wäre nicht dicht. Also angenommen, Qm nicht dicht, im r hoch n. Nun, nicht dicht bedeutet, wir kommen nicht an jeden Punkt beliebig nah dran. Das heißt, es gibt in irgendeinem Punkt und eine Umgebung davon, an die wir nicht reingekommen sind. Das heißt, wenn wir nicht dicht liegen, dann gibt es eine ganze Kugel irgendwo, in die wir nicht reingekommen sind. Also Qm nicht dicht im r hoch n bedeutet, es existiert eine kleine Epsilon-Kugel um ein Y herum, sodass Qm nicht in dieser Epsilon-Kugel drin liegt. Nun, das ist eine ganze Kugel von Zahlen. Die können wir natürlich auch so wählen, dass das x-Dach auch nicht mit drin liegt. Also das x-Dach könnte da durchaus drin liegen. Es könnte ja sein, dass unser Algorithmus, der muss ja nicht so funktionieren, wie wir das gesagt haben. Der muss ja nicht diese abzählbar dichte Folge nehmen, und dann, wo er es auswertet und dann seine Auswertungspunkte als Lösung zurückgeben, sondern der könnte ja auch probieren, aus seinen Auswertungspunkten irgendwie zu interpolieren, irgendwelche Ableitungen vorherzusagen, damit irgendwo vorherzusagen, das Minimum, das liegt irgendwo da drüben. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass unser Algorithmus, dass der uns dieses x-Dach rausgibt, was hier schon drin liegt in der Kugel, obwohl die QMs da gar nicht drin liegen. Aber das ist eine ganze Kugel von Zahlen. Und wenn den einen Punkt, den können wir dann natürlich rausnehmen und finden weiterhin eine Kugel, die das hier erfüllt. Das heißt, entweder das x ist einfach gleich dem y, dann nehmen wir einfach statt dessen, nehmen wir einen etwas verschobenen Mittelpunkt mit einem entsprechend so viel kleineren Radius, dass das x gar nicht mehr mit drin ist. Oder aber, wenn der Punkt nicht drin, nicht das y ist, bleiben wir bei dem Punkt y und wählen einfach das Epsilon entsprechend kleiner. Also wir können b epsilon y so wählen, dass außerdem auch das x-Dach nicht drin liegt. Ja, und jetzt können wir das anschauliche Argument bringen, wenn wir nicht überall nachgeguckt haben. Dann könnte jemand herkommen und sagen, da, wo du nicht nachgeguckt hast, da ändere ich die Funktion so ab, dass die eben jetzt an der Stelle das globale Minimum hat. Also was könnten wir machen? Wir nehmen uns die Funktion. Und angenommen, der Algorithmus hätte wunderbar überall nachgeschaut, hier in diesem Bereich, da wäre unsere Menge dicht. Und jetzt hätte der Algorithmus aber vergessen, in diesem Intervall hier nachzugucken, weil es wäre eine nicht dichte Teilmenge, es gäbe da irgendwo ein Intervall, in dem der Algorithmus nicht nachgeguckt hat. Nun, dann kann ich mir natürlich die Funktion einfach abändern. Ich nehme mir eine Funktion, die so abgeändert ist, dass sie weiterhin stetig ist und dass sie aber an der Stelle hier viel, viel niedriger ist. Der Algorithmus kriegt das gar nicht mit, weil der Algorithmus guckt ja, benutzt ja nur die Auswertung an den orangenen Punkten. Das heißt, der Algorithmus würde auf die abgeänderte Funktion genau das Gleiche machen und würde aber dann das falsche Ergebnis rausbekommen, denn das globale Minimum würde jetzt hier in diesem gelben Bereich drin liegen. Also wir nehmen uns eine Funktion, die wir hier zum Abändern verwenden, sei rho r hoch n nach r, eine Funktion, die sei nicht negativ, stetig und erfülle, dass ihr Träger in diesem Bereich liegt, also in dieser kleinen Epsilon-Kugel um Y herum. Und der sei auch nicht leer, der Träger, also es sei schon eine Funktion, die zumindest an einer Stelle einen Wert größer hat als 0. Dann gilt ja nach unserer Definition von auf Auswertung beruhenden Algorithmen, dass unser Algorithmus A mit dem F genau das gleiche macht, wie mit jeder Funktion F, die an den Auswertungspunkten dieselben Werte hat. Also wir können uns f nehmen, ziehen ein paar Mal das Rho davon ab und wenn das Rho so ist, dass es einen Träger nur auf dieser Menge hat, wo der Algorithmus gar nicht ausgewertet hat, kriegt das der Algorithmus nicht mit. Insbesondere ändert er seine Auswertungspunkte auch nicht so, dass doch dort ausgewertet wird. Das heißt, a von f ist einfach a von f minus c mal Rho für alle c größer als 0. Und wenn wir das C jetzt aber gegen unendlich treiben und das Rho nicht gerade die Nullfunktion war, dann bedeutet das, dass unsere Funktion f minus c Rho irgendwann einen Punkt hat, der noch kleiner ist, als das f von x Daches war. Also für hinreichend große c ist x Dach kein globales Minimum mehr. Und das heißt, wir haben unseren Widerspruch. Wenn unsere Folge der Auswertungspunkte nicht dicht lag, dann kann es Funktionen geben, für die das Falsche rausgekommen ist bei dem Algorithmus. Ja, jetzt hat der Algorithmus, bisher haben wir noch nicht, wir haben das noch bisher nur für stetige Funktionen formuliert. Bisher wäre unser Gradientenverfahren, das wäre ja noch nicht mal Teil von unseren Algorithmen. Unser Gradientenverfahren benutzt ja ein bisschen mehr als nur Funktionsauswertung, der benutzt ja auch Auswertung vom Gradienten. Unser Newton-Verfahren benutzt neben den Auswertungen vom Gradienten auch noch vielleicht noch Auswertung von der Hesse-Matrix. Aber Sie können genau das gleiche Argument, was wir hier gebracht haben, können Sie genauso gut mit Auswertung der Ableitung mit reinbringen. Also definieren Sie sich einen Algorithmus, der auf Funktionsauswertung inklusive Ableitung basiert, dann ist eben so, dass die ganze Geschichte, dass wenn Sie eine Funktion haben, die an diesen Stellen die gleichen Werte haben, zwei Funktionen haben, die an den Stellen die gleichen Werte haben und die Ableitung haben die gleichen Werte und vielleicht noch höhere Ableitungen haben die gleichen Werte, dann soll der Algorithmus mit denen das Gleiche machen. Das heißt, die Definition übertragen Sie ganz einfach auf höhere Ableitungen und auch diesen Beweis hier übertragen Sie ganz einfach auf höhere Ableitungen. Denn Sie können die Funktionen, die Sie hier haben, die können Sie natürlich auch so abändern, dass die Ableitung sich auch nicht mit verändert. Denn Sie können als Rho, was Sie hier haben, da können Sie ja etwas wählen, was so aussieht, also es muss 0 sein, dann nur in einem kleinen Kugel muss es ungleich 0 sein. Und Sie kennen das aus der Analysis, es gibt Funktionen, die sind unendlich oft differenzierbar und haben aber hier einen Huppel, also sind aber nicht identisch 0 und sind aber links und rechts von diesem kleinen Teilintervall hier 0. Also es gibt hier unendlich Funktionen, die positiv sind mit kompakten, also die nicht negativ sind mit kompakten Träger, die nicht die Nullfunktionen sind. Ich habe im Skript zum Beispiel eine eingegeben, so dieses e hoch minus 1 durch x Quadrat ist so der typische Baustein, mit dem Sie sich Funktionen konstruieren, wo die Ableitung erst alle gleich 0 sind, also wo sie erst identisch 0 sein können und dann trotzdem im nächsten Schritt nach oben gehen können. Das sind diese Gegenbeispiele aus der Analysis, wo die Taylor-Formel nicht gegen die wahre Funktion konvergiert, obwohl die Funktion c unendlich ist. Und damit basteln Sie sich ganz einfach Funktionen rho, die c unendlich sind, aber kompakten Träger haben. Und wenn Sie mit denen abändern, dann helfen Ihnen auch Funktionsauswertung der Ableitung nichts weiter. Also genau das gleiche Ergebnis bleibt weiterhin gültig. Bemerkung 4.4. Wenn Sie noch Auswertungen von Ableitungen zulassen. Lemma 4.3 gilt offenbar auch dann noch, wenn wir Auswertungen von Ableitungen erlauben. Ja, das ist also das große Drama der globalen Optimierung. Es geht naiv, es geht ganz einfach. Sie finden das globale Minimum einfach durch Zeichnen und Minimum rauspicken, also durch Samplen von absehbar vielen Punkten, von Samplen von ganz vielen Punkten und dann den besten Punkt, ihre beste Funktionsauswertung. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es geht aber auch nicht viel besser als das, denn Sie haben keine andere Wahl. Ein globales Minimum könnte sich immer irgendwo versteckt haben, wo Sie nicht nachgeguckt haben. Das heißt, wenn Sie das globale Minimum suchen, haben Sie keine Wahl, außer wirklich eine dichte Teilmenge abzusampeln und überall nachzugucken. Und damit haben wir das Problem, dass es im ganz, ganz niedrigdimensionalen 1, 2, vielleicht langsam werden die Computer besser, dreidimensionalen, da ist das tatsächlich kein großes Problem, global zu optimieren. Im höherdimensionalen, 4, 5, 6 dimensionalen, kommen Sie selbst mit einstelligen Dimensionszahlen ganz, ganz schnell an die Grenze moderner Supercomputer dran, wie Sie mit diesem Algorithmus weiterkommen. Und alles, was Sie in der globalen Optimierung machen können, ist letztlich, also ohne hier irgendwelche Zusatzvoraussetzungen zu stellen, solange Sie nur Funktionsauswertung und Auswertung von Ableitung benutzen, also das, was wir das ganze Semester über gemacht haben, was ganz oft auch so ein bisschen dieses Grundprinzip der Numerik ist, wann immer wir sagen, unser numerischer Algorithmus kriegt eine Funktion, dann nehmen wir ja typischerweise an, was dieser Algorithmus kriegt, ist die Möglichkeit, diese Funktion auszuwerten und vielleicht noch die Möglichkeit, Ableitung von dieser Funktion auszuwerten. Solange Sie nicht mehr in der Hand haben, haben Sie keine Chance, global zu optimieren, es sei denn, Sie probieren wirklich alles durch. Und es gibt wirklich viele heuristische Algorithmen zur globalen Optimierung. Man kann da viel machen, was in manchen Fällen gut funktioniert, in manchen Fällen schlecht funktioniert. Es gibt evolutionäre Algorithmen, wo man sagt, Sie probieren, also Sie sagen, Sie wählen sich zum Beispiel eine Folge, die minimiert, Sie wählen sich eine andere Folge, die minimiert, starten das Newton-Verfahren mit verschiedenen Startpunkten und dann überlegen Sie sich, welche dieser Folgen lassen Sie überleben und welche nicht, also welche scheint sich irgendwie besser zu verhalten. Es gibt, vielleicht sollten wir damit sogar anfangen, es gibt natürlich die naheliegende Variante mit unseren lokalen Optimierungsmethoden, wenn wir sowas haben wie das Newton-Verfahren, für das brauchen wir einen guten Startwert und wir landen nur in einem lokalen Optimum, also wenn wir damit global optimieren wollen, lassen wir das Newton-Verfahren einfach von vielen verschiedenen Startwerten gleichzeitig auslaufen. Entscheiden dann zum Beispiel evolutionär, welche dieser Folgen wir am Leben erhalten oder probieren das Ganze parallelisiert zu machen. Oder wir machen es nacheinander, lassen von einem Startpunkt das Newton-Verfahren loslaufen, entscheiden dann heuristisch, ob wir noch dran glauben, dass diese Geschichte konvergieren wird und ob uns das Minimum schon gut genug ist oder ob wir nochmal einen anderen Startwert probieren. All solche Verfahren gibt es, können Sie probieren, aber letztlich beweisen, dass die funktionieren, das globale Minimum finden, haben Sie immer erst dann, wenn Sie wirklich letztlich eine dichte Teilmenge durchgesampelt haben. Also wenn Sie starten mit verschiedenen Startwerten für das Newton-Verfahren, dann haben Sie wirklich rigoros Konvergenz gegen das globale Minimum erst dann, wenn Sie auf einer dichten Teilmenge von Startwerten gestartet sind. Es gibt stochastische globale Optimierungsmethoden, wo Sie sagen, Sie laufen abwärts mit Ihrer Funktion, aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Sie lassen Ihr Abstiegsverfahren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, lassen Sie das auch aufwärts laufen, mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit, als dass Sie abwärts laufen, aber eben auch noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie kommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus Ihrem lokalen Minimum wieder raus und haben damit die Chance, doch noch in ein globales Minimum reinzulaufen. Auch das ist was, funktioniert in der Praxis in vielen Fällen recht gut, ist aber was, wenn Sie Konvergenz zeigen wollen, kommen Sie nicht an dieser Hürde vorbei. Das heißt, Konvergenz für solche stochastischen Optimierungsverfahren hat man typischerweise in solchen Limites, wo Sie haben, dass ein Random Walk, den Sie zufällig laufen lassen, der lässt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1, also der trifft der alle Punkte einmal. Das heißt, in dem Sinne haben Sie Konvergenz von stochastischen Optimierungsverfahren, dadurch, dass die eben irgendwann auch mal jeden Punkt getroffen haben. Aber an dieser Grenze, wir müssen alle Punkte durchtesten, um damit sicherzustellen, dass sich nirgendwo ein globales Minimum versteckt haben kann. An der kommen Sie prinzipiell nicht vorbei, wenn Ihr Algorithmus nur auf Funktionsauswertung basieren darf. Und ich möchte Ihnen aber zumindest eine Zusatzvoraussetzung, die nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, die man tatsächlich manchmal noch hat, angeben. Es gibt nämlich zumindest eine Methode, wie man sich da doch etwas sparen kann an Aufwand unter gewissen Zusatzvoraussetzungen. Informationen. Und auch die ist relativ naheliegend. Wenn Sie sich vorstellen, Sie optimieren, Sie samplen da wieder durch und Sie samplen da links rum, Sie samplen da rechts rum, Sie samplen Ihre dichte Teilmenge, also zum Beispiel dadurch, dass Sie sagen, Sie samplen auf einem äquidistanten Gitter und dann alle Gitterpunkte und dann halbieren Sie zwischen den beiden Gitterpunkten, legen Sie sich immer einen neuen Punkt rein und samplen diese Gitterpunkte durch und dann wieder und wieder und wieder. Und wir machen das hier in diesem Bild drin. Nun, dann könnten Sie uns vorstellen, angenommen, Sie hätten diesen Punkt schon gesampelt, als nächstes würden Sie dann diesen Punkt hier auswerten wollen. Wenn Sie schon Punkte haben, die hier hinten sind, also wenn Sie schon wissen, da weiter rechts, da geht da bin ich viel, viel weiter unten, als ich hier links bin. Dann könnten Sie, und wenn Sie dann noch Schranken kennen hier an die Steigung, dann können Sie vielleicht sicherstellen, dass dadurch, dass Sie sich so ein bisschen entfernen von den Punkten, die Sie schon kennen, Sie eh nicht noch weiter runterkommen als der Punkt hier unten, wo Sie schon wissen, so weit geht es überhaupt runter. Das heißt, eine Möglichkeit, die man hat, um das Ganze zu beschleunigen, ist, dass wir in gewissen Bereichen vielleicht gar nicht mehr nachgucken müssen, wenn wir schon sicherstellen können, in diesen Bereichen kann gar kein globales Minimum mehr liegen. Und wie können wir das sicherstellen? Nun, wenn wir wissen, wir kennen diese beiden Punkte schon und wenn wir eine Schranke an die Ableitung kennen würden, dann wissen wir von diesem Punkt aus, also wir können uns ja höchstens so ein Stück weit von diesem linken Punkt hier entfernen. Und wenn die Ableitung so ist, dass sie höchstens so weit geht, dann heißt das, von diesem Punkt aus kommen wir, wenn wir bis hierhin gehen, höchstens so weit runter. Und wenn wir aber hier schon einen Punkt gefunden haben, der noch weiter unten liegt, dann heißt das, hier in dem linken Intervall kann gar kein globales Minimum mehr liegen. Und diese Art von Algorithmen, diese Art von Ideen, die einem ja dann doch ersparen, eine komplette dichte Teilmenge durchzusampeln, weil wir einfach gewisse Bereiche des Gebietes schon ausschließen können durch Schranken an die Ableitung und wissen, da liegt schon, da kann schon nichts mehr liegen. Die nennt man auch Branch and Bound Strategien. Also einfache Branch and Bound Strategie, also Branch and Bound von Verzweigen und Beschränken. Wenn wir uns das vorstellen, unser Samplen, als wir samplen in verschiedene Bereiche, wir haben also unser Intervall, unseren R hoch N, aufgeteilt in verschiedene kleine Teilabschnitte. Und wenn wir es dann schaffen, für so einen Teilabschnitt eine rigorose Schranke zu haben, dass in diesem Teilabschnitt gar kein globales Minimum mehr liegen kann, dann können wir diesen Teilabschnitt einfach weglassen beim weiteren Durchsamplen. Eine einfache Möglichkeit wäre, angenommen, jetzt keine mathematische Annahme, die wir widerlegen, sondern eine zusätzliche Annahme angenommen. Wir wissen nicht nur, also wir haben nicht nur eine Funktion, von der wir gerne ein globales Minimum bestimmen möchten, sondern angenommen, wir kennen eine Schranke C an die Ableitung f' von x. Und wir machen das Ganze für ich möchte Ihnen das gerne an einem ganz einfachen Beispiel vorführen, also zum Beispiel fc1-Funktion auf 0,1. Wir können natürlich alles, was wir gemacht haben, auch für beschränkte Intervalle durchziehen und angenommen, wir kennen für diese Funktion hier ein groß C, was größer gleich ist als die Ableitung f' von x, x in 0,1. Wie können wir dann diese Idee durchziehen, dass wir sagen, wir samplen, wir müssen eigentlich, um das globale Minimum von f zu finden, müssen wir eigentlich auf einer dichten Teilmenge von 0,1 durchprobieren. Aber wir können, wenn wir schon wissen, wir sind an einer Stelle so und so gut und an der anderen Stelle so und so schlecht, dann können wir von den schlechten Werten aus, kommen wir vielleicht aufgrund der Schranke an die Ableitung, haben wir eh keine Chance mehr in den Bereich der guten Werte reinzukommen. Also da kann schon nichts mehr liegen. Nun, wie machen wir das? Wir verfeinern baumartig, indem wir sagen, als ersten Auswertungspunkt nehmen wir 1,5 Als nächste beiden Auswertungspunkte nehmen wir ein Viertel und drei Viertel. Und so weiter, ein Achtel, drei Achtel, fünf Achtel, sieben Achtel. Und wenn wir das Ganze jeweils von oben nach unten durchlaufen, hier spaltenweise durchlaufen, hätten wir also auf einer dichten Teilmenge von unserem Intervall 0,1 gesampelt. Das heißt, mit so einer Folge könnten wir unseren Algorithmus 13, den wir ganz am Anfang der Vorlesung heute an der Tafel hatten, könnten wir durchlaufen lassen. Wir testen an all diesen Punkten, werten das F aus, merken uns den Punkt, wo das F am besten war und würden gegen das globale Minimum konvergieren. Also was machen wir hier? Wir sind hier bei einem Übergang. Ja, wie schreiben wir das am besten, um das näher zu implementieren? Schreiben wir die Dinger einfach als Vektoren und sagen, das ist entsprechend ein Vektor, der diese vier Einträge hier enthält. Und das würde also bedeuten, vom Vektor Vk gehen wir auf Vk plus 1. Indem wir jedes Element x aus Vk, also jedes x, was hier drin steht, ersetzen wir durch x plus und minus die Hälfte der, was haben wir da, der Gitterweite, die wir hier haben. Das ist die Hälfte, also ein Viertel sogar. Also wir nehmen hier, sind wir bei 1/2, das heißt, hier gehen wir mit plus 1/4. Minus ein Viertel und hier gehen wir jeweils für jede Zahl, die wir hier haben, plus ein Achtel, minus ein Achtel dazu. Hier entsprechend jede Zahl plus ein Sechzehntel, minus ein Sechzehntel. Das heißt, wenn wir den Kartenvektor hier haben, dann würden wir jedes Element x aus Vk ersetzen durch x plus h halbe und x minus h halbe mit h gleich 2 hoch minus k, dann haben wir entsprechend im zweiten Fall wäre das h gleich 1/4 und wir ersetzen das x immer durch x plus 1/8 und minus 1/8. So, und das bedeutet aber, wenn wir das auf diese Art und Weise durchgehen, dann wissen wir, alles was hier von dem 7/8 erzeugt wird, wird sich bewegen in dem Bereich von 7/8 minus 1/16 und davon geht es dann nochmal minus 1/32, minus 1/64 und so weiter. Das heißt aber, dieses 7/8, alles was hier aus diesem 7/8 entsteht, wird niemals die 3/4 mehr durchqueren können. Das heißt, wir können sagen, diese 7/8, die hier stehen, die stehen stellvertretend für den Mittelpunkt des Intervalls von 3/4 bis 1. Das 7/8 in der Mitte und dieses 7/8 spannt uns dann als Mittelpunkt des Intervalls wieder genau so einen Baum auf, der eben das Intervall von 3/4 bis 1 approximieren wird. Das heißt, jeder Punkt, der hier drin ist, steht stellvertretend dafür, dass er später mal in eine dichte Teilmenge eines ganzen Intervalls aufgespannt wird. Und wenn wir jetzt ausschließen können, dass in dem Intervall, was ausgespannt wird von diesem 7/8, also in diesem Intervall von dem 3/4 bis 1, wenn wir ausschließen können, dass in dem Intervall nochmal irgendwann ein interessanter Punkt für uns vorkommt, wenn wir ausschließen können, dass in diesem Intervall, wenn wir wissen, da kann sowieso kein globales Minimum mehr drin liegen, dann können wir diesen Punkt einfach rausstreichen. Und das ist gerade die Idee, die uns dann Arbeit sparen kann. Im Allgemeinen müssten wir, wenn wir keine Schranke kennen, müssten wir jetzt zu jedem dieser Punkte ersetzen, um diese ganze dichte Teilmenge aufzuspannen. Wenn wir aber schon wissen, in dem, was durch das 7/8 erzeugt wird, kann sowieso kein globales Minimum mehr dabei sein, dann können wir uns das komplette 7/8 sparen und damit alles, was hier in dem Baum später noch kommen könnte, der komplette Zweig wäre abgeschnitten, an dieser Stelle schon, das heißt alles, was hier an Unterzweigen kommen würden, könnten wir uns an Arbeit sparen. Also formalisieren wir das Ganze. Wenn wir einen Eintrag x haben in so einem Vektor vk, dann wird der auf diese Weise eine dichte Teilmenge von x minus h bis x plus h erzeugen. Nun, wenn wir eine Schranke an die Ableitung kennen, dann können wir aber vorhersagen, zumindest mit einer Schranke, wie gut der Punkt überhaupt sein kann, also wie gut die Werte in x minus h, x plus h überhaupt sein können. sondern Sie irgendein Xi haben in x minus h und x plus h. Nun, dann wissen wir ja, dass f von Xi, das kann nicht besser sein als f von x. Und jetzt haben wir uns von dem x nicht mehr als h entfernt. Und wir haben dabei von dem x ja, eine Steigung gehabt, die nicht schlechter ist, die nicht besser sein kann als minus c. Das heißt, schlimmstenfalls ist sind wir mit minus c nach unten gegangen, entweder indem wir nach rechts gehen oder indem wir nach links gehen. Das heißt, f von xi muss größer gleich sein f von x minus c mal h. Einfach wegen einem trivialen Mittelwertsatz, weil wir eine Schranke haben. Also das f von xi wäre entsprechend ein Mittelwert zwischen dem f von x und dem f von x minus h. Und dann muss man eine entsprechende Ableitung. Da müssen wir eine entsprechende Ableitung finden dazu. Also f von xi minus f von x müsste sein die Ableitung an der Zwischenstelle mal die Differenz, wie weit wir gelaufen sind. Und für die Ableitung haben wir das c als Schranke. Für die Weite, wie weit wir gelaufen sind, haben wir das h als Schranke. Also mit Mittelwertsatz haben wir das f von xi größer gleich f von x minus c mal h sein muss. Ja, und das heißt, wenn dieser Wert hier, den können wir berechnen. Und den können wir berechnen, bevor wir diese ganze weitere Aufspaltung machen. Das heißt, wenn wir stellen unsere Vektoren auf, spalten diese Vektoren immer weiter auf, machen wir baumartig, erzeugen wir unsere dichte Teilmenge. Aber immer wenn wir einen neuen Punkt dazu nehmen, testen wir erstmal, ist vielleicht dieses f von x minus c mal h, ist das vielleicht, wenn das schlechter ist als das, was wir schon kennen, wenn wir schon einen Punkt haben, der einen besseren Zielfunktionalswert hat als das, was hier steht, dann müssen wir uns diese ganze weitere Aufspalterei nicht machen, denn alles, was wir hier aufspalten, hat sowieso einen schlechteren Wert als unsere aktuell beste Iterierung. Also diese Geschichte hier gilt, das heißt, ist f von x best schon besser als f von x minus ch, so kann in x minus h x plus h ich wollte gerade schreiben, kein globales Minimum liegen. Das könnte natürlich mit genau gleich, könnte da noch eins liegen. Dann schreiben wir das so. So müssen wir x minus h, x plus h bei der Suche nach einem globalen Minimum nicht mehr betrachten. Das heißt, wir könnten einen Algorithmus angeben, der letztlich auch ein globales Minimum findet, der aber unter Umständen zumindest die Chance hat, dass er nicht eine ganze dichte Teilmenge durchprobieren muss, der selber sieht aufgrund dieser Schranke an die Ableitung, wenn er gewisse Teile, gewisse Bereiche sich gar nicht mehr angucken muss. Also Algorithmus 14, gegeben eine Funktion f in C1, 0, 1, und eine Schranke groß C an die Ableitung f' von x in diesem Gebiet. Dann fangen wir damit an, dass wir annehmen, ja, der erste Punkt, mit dem wir testen, der sei einfach 1/2. Also das ist dann auch der beste Punkt, den wir bisher kennen. Und dann diese Vektoren, die wir hier haben, ich schreibe die hier im Algorithmus als Mengen, im MATLAB würden Sie die auch entsprechend als sortierte Vektoren zum Beispiel behandeln. Also wir starten auch mit der Menge, die nur den Punkt 1/2 enthält. Und jetzt laufen wir in der K-Schleife durch, stellen als nächstes das V2 auf. Das heißt, wir definieren uns h als 2 hoch minus k. Im nächsten Schritt von dem 1/2 ausgehend gehen wir mit dem 1/2 auf plus minus 1/4. Entsprechend im nächsten Schritt plus minus 1/8, also h gleich 2 hoch minus k. Und jetzt definieren wir uns die neue Menge vk plus 1, wo wir unsere Funktionsauswertungen betrachten, als die Werte, die wir schon haben, x minus h halbe, x plus h halbe mit x in vk, aber wir nehmen nur die, die wir nicht schon ausschließen können. Das heißt, an der Stelle, wo wir aus diesem Vektor vk einen Vektor vk plus 1 gemacht hätten, nehmen wir nur die Punkte, wo f von x best schlechter ist als die Schranke f von x minus c mal h. Denn wenn f von x best schon besser ist als diese Schranke, dann heißt das, wir können sowieso mit diesen x-Werten können wir sowieso nichts mehr weitermachen. Das heißt, in dem Moment können wir den x-Wert, wenn wir feststellen, bei 7/8, das, was davon aufgespalten wird, da kommt sowieso nichts vor, was besser ist als der Punkt, den wir schon gefunden haben. Dann lassen wir das, nehmen wir nicht mehr 7/8 plus 1 plus minus 1/16, sondern wir lassen es einfach komplett weg beim weiteren Vorgehen. Ja, und dann müssen wir all diese Punkte, die wir hier haben, müssen wir natürlich auswerten und gucken, was ist davon der beste Punkt, den wir gerade haben. Also wir gucken uns an, ist f von x best besser als das Minimum all unserer endlich vielen Werte f von x, x und vk plus 1. Und falls ja, dann nehmen wir eben entsprechend einen dieser neuen Minimierer als neues bestes x. Und sie zeigen analog dem Anfang der Vorlesung leicht, dass dieser Algorithmus tatsächlich genau die gleichen Konvergenzeigenschaften hat wie der Algorithmus am Anfang der Vorlesung. Denn im Algorithmus am Anfang der Vorlesung, also wenn Sie sich daran erinnern, die beiden Eigenschaften, die wir da hatten, waren wie bei der Präkonvergenz. Die Eigenschaften waren, der Algorithmus liefert Werte zurück, für die sich die Funktionswerte immer nur verbessern. Das tut er hier offensichtlich auch. Also das x-best wird immer nur dann ersetzt, wenn ein besserer Wert gefunden wird. Das heißt, umso länger Sie den Algorithmus laufen lassen, umso bessere x bekommen Sie raus. Der Algorithmus wird sich niemals verschlechtern. Die zweite Aussage war die, dass dass alle Häufungspunkte der erzeugten Folge dann tatsächlich globale Minima sind. Das heißt, wenn Sie eine konvergente Teilfolge haben, dann ist dieser Grenzwert tatsächlich ein globales Minimum. Und was Sie dafür nur gebraucht haben, ist, dass Sie an diese globalen Minima beliebig nah dran kamen mit Ihrer dichten Teilmenge. Und das ist auch hier immer noch sichergestellt. Denn wenn Sie ein globales Minimum haben, dann kann das durch diese Konstruktion, kann das nicht in den nicht mehr betrachteten Teilintervallen liegen. Das heißt, Ihr globales Minimum muss immer in den, also alle globalen Minima, die Sie haben, müssen liegen in den noch weiter betrachteten Teilintervallen. Und das bedeutet, Sie verpassen die nicht dadurch, dass Sie gewisse Teilintervalle weggehalten haben. Und auf die Art und Weise kann man sich zumindest ein Stück weit Arbeit sparen. Das ist was, wenn Sie eine gute Schranke haben, ist das durchaus was, was Ihnen sehr, sehr ordentlich an Arbeit sparen kann. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie irgendwo im Vorfeld, wenn Sie hier in diesem 7/8-Bereich die 7/8 rausstreichen könnten und sehen würden, da kann sowieso kein globales Minimum mehr liegen, würde das heißen, grob anschaulich gesagt, Sie sparen sich ein Viertel des Aufwands des Algorithmus, weil alles, was von dieser 7/8, was von diesem Viertel an Werten erzeugt wird, schon später weggefallen ist. Und das ist dann eine Strategie, die können Sie natürlich analog auch ins Höherdimensionale übertragen, können sich überlegen, wenn Sie eine Abschranke haben an die Ableitung, an den Gradienten, dann haben Sie das entsprechende Argument in höheren Dimensionen. Das heißt, das ist etwas, womit Sie auch in höheren Dimensionen typischerweise noch eine Chance haben, globale Minima zu finden. Wobei es natürlich ganz, ganz stark davon abhängt, wie sich Ihre Funktion verhält. Wenn ihr an einer Stelle ein sehr ausgeprägtes lokales Minimum hat, ansonsten die Ableitungen aber nicht zu groß sind, das heißt, an vielen Punkten der Funktionswert sehr relativ hoch ist im Vergleich zu dem schon gefundenen besten Wert und die Ableitungsschranke eben entsprechend klein ist, dann sorgt das dafür, dass Sie sich auf einen sehr kleinen Bereich zurückziehen können. Und das ist noch etwas, womit Sie durchaus noch eine Chance haben bei der globalen Minimierung. Aber auch damit gilt, auch hier haben Sie diesen Fluch der Dimension, an dem kommen Sie nicht vorbei. Um das Minimum herum haben Sie immer einen kleinen Bereich, in dem immer noch ein anderes globales, egal wie gut Ihre Schranke an die Ableitung ist, um dieses globale Minimum herum haben Sie immer einen Bereich, in dem das noch liegen könnte, den Sie nicht einfach wegwerfen können durch diese Branch-and-Bout-Strategien. Und wenn das ein hochdimensionaler Bereich ist, brauchen Sie wieder diesen Fluch der Dimension, um Ihre Gitterweite zu halbieren, entsprechend ja, zwei Hochdimensionen, viele mehr Punkte. Das heißt, diesen Fluch der Dimension werden Sie auch damit nicht los. Das heißt, auch das ist was, womit Sie probieren können, irgendwie im 2-, 3-, 4-dimensionalen vielleicht vernünftig globale Optimierung zu betreiben. Aber schon, wenn Sie sagen, Sie gehen irgendwie den hohen einstelligen Dimensionsbereich oder gar in den zweistelligen Dimensionsbereich rein, haben Sie mit globalen Optimierungsmethoden typischerweise keine Chance mehr. Das heißt, immer dann, wenn wir wirklich hochdimensionale Optimierung betreiben, haben wir typischerweise keine andere Chance, als an lokale Optima dran zu gehen. Also wenn Sie an Dinge wie Bildgebung zum Beispiel denken, wo die Anzahl der Pixel unsere Dimensionen sind und Sie haben da sowas wie 1000 mal 1000 Pixel, also irgendwie 1 Million Bildpunkte, das ist was, wo wir mit der globalen Optimierung ja nicht nur weit von entfernt sind, sondern unglaublich weit von entfernt sind. Also das werden wir nicht mehr erleben, dass die Computer so schnell sind, das werden auch unsere Enkel nicht mehr erleben, dass unsere Computer so schnell sind, dass wir mit solchen Algorithmen in irgendwo im tausenddimensionalen Bereich oder gar im millionendimensionalen Bereich arbeiten können. Das heißt, das ist dann typischerweise was, wo man sich wirklich auf diese lokalen Optima zurückziehen muss. Ja, damit würde ich die Vorlesung gerne beenden mit dem Ausblick nochmal in die globale Optimierung. Wie gesagt, am Donnerstag ist geplant, dass wir Fragestunde machen. Wir haben jetzt noch so 20 Minuten. Ich würde sagen, ich mache das Mikrofon aus und ziehe die Kamera aus. Und wenn Sie möchten, können Sie jetzt schon anfangen mit Fragen.